Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf meinsportpodcast.de. Wir sind angelangt bei der 202. Folge und wie immer mache ich das nicht allein, sondern mit dabei ist die liebe Anne.
Hallo, hallo. Und der liebe Daniel, wie man hört, ist auch dabei.
Ja, korrekt. Der liebe Vincent, oder jetzt können wir ein bisschen ablästern, der böse Vincent, der ist nicht mit dabei. Wo ist er denn, Anne?
Der ist überall in der Welt unterwegs, muss verschiedene Teile für Drohnen kaufen, um künftige Gegner auszuspionieren. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Sportart, aber irgendwas mit Drohnen hat
er gesagt. Ja, jetzt wo es mit Fußball nicht lief, ist er, glaube ich, zu Darts gewechselt. Vielleicht sehen wir ihn irgendwann im Alley-Pally. Vielleicht sehen wir auch mal irgendwann eine Drohne über London schweben. Wer weiß. Ist aber ein gutes Stichwort, wo wir gerade so über Drohnen reden. Paris ist ja die Heimat der Olympischen Sommerspiele in diesem Jahr. Und es gibt ein paar Tauben, die unterwegs sind in Paris. Aber um die Art der Drohnen soll es natürlich nicht gehen, sondern um die mechanischen. Anne, du bist Fan von den New England Patriots schon seit einiger Zeit. Und es gab ja schon vor ein paar Jahren, damals noch unter Bill Belichick, die Art und Weise, wie man seinen Gegner ausscoutet oder auskundschaftet. Und da gab es ein paar technische Hilfsmittel. Und ich würde sagen, die Kanadier haben sich ein bisschen daran orientiert oder bedient. Oder wie würdest du das interpretieren?
Naja gut, sie haben ja unterschiedliche Arten und Weisen genutzt, wie sie arbeiten. Und Kanada macht das auf eigene Art und Weise. Die nutzen halt, wie wir es schon angedeutet haben, Drohnen dafür. Und interessanterweise ist das öffentlich geworden, wenige Stunden nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten. Und ich hatte ja schon gesagt, dass es dann während der Olympischen Spiele mit Sicherheit Trainerentlassungen geben wird. In dem Fall gab es keine wirkliche Trainerentlassung, zumindest bei diesem Thema nicht, sondern da ist eine Trainerin suspendiert worden, nämlich die Trainerin von Kanada. Und in dem Fall ist es Beth Priestman. Und ja, die ist wieder nach Hause geschickt worden, genauso wie zwei weitere aus dem Trainergespann von Kanada. Und Kanada hat es tatsächlich geschafft, also dieses unscheinbare Land, den ersten olympischen Skandal zu schaffen, bevor die Olympischen Spiele überhaupt angefangen hatten. Also noch vor der Eröffnungsfeier kam die Geschichte mit den Drohnen raus. Und zieht bis dato seine Kreise. Was ist passiert? Kanada wurde dabei erwischt, oder irgendwie zwei Trainer oder so wurden dabei erwischt, wie sie das geschlossene Training von Neuseeland beobachtet hatten. Und so im Laufe der Zeit, recht schnell hat der kanadische Verband dann reagiert, hat halt erst diese beiden Trainer, die das gemacht hatten, nach Hause geschickt, kurz darauf dann auch die Haupttrainerin. Und im Laufe der Zeit, die FIFA hat dann natürlich auch Ermittlungen übernommen, ist recht schnell klar geworden, das ist nicht das erste Mal. Und das ist nicht nur bei den Frauen so, sondern das ist auch bei den Männern so und bei den U-Teams. Ich erzähle mal ein paar Beispiele und fange da so ein bisschen chronologisch mit an. 2016 wurden schon einmal zwei Mitarbeiter des Trainerteams der weiblichen U16 dabei erwischt, wie sie andere Teams ausspioniert hatten in deren Trainings. Und diese sind damals dafür bestraft worden. 2019, damals traf in der Nations League das US Men National Team auf Kanada. Ich überlege gerade, ob es das Finale war oder nicht. Auch damals wurden Drohnen eingesetzt vom kanadischen Team, um das geschlossene Training der Männer zu beobachten. Blöd an der Geschichte für Kanada ist, sie haben trotzdem verloren, nämlich 4-1 damals. Also hat das nicht so viel gebracht gehabt. 2021, das war das Jahr, in dem die WM-Qualifikation stattfand. Honduras reiste damals nach Kanada. Sie sollten kurz darauf gegen Kanada spielen, hatten noch mal so ein Training vor diesem Spiel. Es war ein geschlossenes Training. Dieses Training brachen sie ab, weil sie Drohnen am Himmel entdeckten. Und interessant an dieser Geschichte ist, dass der damalige kanadische Trainer John Hurtman, den kennt man, weil er ist jetzt Trainer von Toronto. Achtung, Achtung, MLS-Teams. Der äußerte sich nach dem Motto, naja, ich gehe schon davon aus, dass viele Menschen in Kanada Drohnen fliegen und hat das dementsprechend so ein bisschen heruntergespielt. Das Team von Honduras hatte das Training damals ja abgebrochen. Interessanterweise wurden aber genau von diesem Training und von anderen geschlossenen Trainings von Honduras 17 Spielern des kanadischen Nationalteams damals Aufnahmen gezeigt. Also ja, ist es schon sehr, sehr kontinuierlich verwendet worden. Und auch 2020 bei den Frauen, damals waren es die Olympischen Spiele in Tokio, wurde das Training vom US Women's National Team beobachtet. Wieder das geschlossene Training. Und in diesem Fall war natürlich der kommende Gegner wieder, surprise, Kanada. Damals gewann Kanada mit 1-0. Kanada ist amtierender Champion oder Goldmedaillenträger der Olympischen Spiele. Hat er so einen gewissen Beigeschmack, wenn im Halbfinale war es damals, im Nachhinein jetzt solche Sachen rauskommen. Wie man also sieht, das zieht sich schon sehr lang und zieht sich durch alle Gruppen, also Jugend, Männer und Frauen. Jetzt letztendlich für diese Olympischen Spiele ist Kanada mit einer recht hohen Geldstrafe belegt worden. Ich glaube $250.000 oder so ähnlich war es. Und 6 Punkte Abzug. Jetzt ist die Frage, Daniel. Wie haben sich die 6 Punkte ausgewirkt?
Tatsächlich sind es nur 208.000 Euro Strafe, die die Kanadier zahlen müssen.
Oh,
also
Schnäppchen.
Die 42.000 Euro waren es auf alle Fälle wert. Ich muss dank deiner Rechnung spart. Ich glaube, in vielen Belangen hat sich das, oder es gibt eigentlich nur einen Verlierer in dem ganzen Szenario, meiner Meinung nach. Und es ist tatsächlich Deutschland. Weil Kanada ist tatsächlich weitergekommen. Die haben alles gewonnen und sind damit 3 Punkte weitergekommen als Gruppenzweiter unter Frankreich und treffen dadurch auf Deutschland, die ebenfalls Zweiter in der Gruppe wurden und so gegeneinander spielen im Viertelfinale.
Dazu muss man aber sagen, sehr wild, was da in dieser Gruppe rund um Kanada los war. Wenn du mit 3 Punkten Gruppenzweiter wirst, heißt, dass da irgendwie also sehr viel durcheinander war. Ich überlege gerade, war das auch die Gruppe? Nee, kann ja nicht sein. Australien, Sambia war ja in der Deutschland-Gruppe mit dabei. Aber ja, Kanada hat ja alle 3 Spiele gewonnen. Haben das auch ganz gut gemacht. Allerdings muss man schon sagen, vielleicht hätte man da doch noch mal schärfer reagieren müssen. Weil, na klar, so auf dem ersten Blick könnte man sagen, die Spielerinnen können nichts dafür. Allerdings, wie in einem der Beispiele von mir genannt, den Spielern wird das Material, was dort quasi auf illegale Art und Weise erlangt wurde, wird ihnen gezeigt. Und natürlich können sie daraus profitieren. Schwierig. Gerade gegen so ein Team wie Neuseeland, die irgendwie schon ziemlich sympathisch sind, die auch sympathischen Fußball spielen, also jetzt keine Tretertruppe sind, dass man dann bei denen auch zu solchen Mitteln greifen muss, um dann da am Ende auch irgendwie von zu profitieren, weiß ich nicht. Die Frage ist Deutschland in dem Fall der Verlierer? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ansonsten wäre der Gegner Frankreich gewesen. Ist jetzt, finde ich, auch nicht der allerleichteste Gegner. Also wäre es im Prinzip aufs Gleiche hinausgelaufen.
Wer gewinnen will, muss jeden schlagen. Aber also Titelverteidiger hast du eher die Favoritenrolle.
Ja, das auf jeden Fall.
Und Frankreich kannst du schlagen.
Dann schauen wir mal auf die US-Frauen. Die haben ja ein ganz solides Turnier, finde ich, abgeschlossen. Die erste Partie, ich will gerade, das war die Partie gegen Sambia oder die gegen Australien?
Gegen Australien. Nee, gegen Sambia, sorry.
Die hatten sie 3-0 gewonnen. Da war auf jeden Fall mehr drin. Also da waren deutlich mehr Tore drin. Die Torhüterin von Sambia hat einfach eine Mammutaufgabe da erledigt. Wenn die nicht gewesen wäre, dann hätte es am Ende mit Sicherheit 6-7-0 gestanden. Völlig zu Recht doch. Ich fand, die US-Frauen haben da sehr schön Fußball mal wieder gespielt. Und man hat auch gesehen, in welche Richtung das endlich wieder gehen kann. nachdem sie ja unter Andonovski in den letzten Jahren nicht so schön Offensivfußball gespielt haben, sieht man jetzt, das geht schon wieder in die Richtung. Aber es braucht noch ein bisschen Zeit, bis das Team sich da auch wieder gefunden hat. Auf jeden Fall klarer, verdienter Sieg. Die Tore hatten zuerst Trinity Rodman, die bis dato, finde ich, ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt hat, gemacht. Und zwei Tore von Swanson. Und Mallory Swanson ist auch ganz interessant, weil sie hat es geschafft, in einer Minute zwei Tore zu machen. Wer sich so ein bisschen mit der MLB beschäftigt, wird natürlich den Namen kennen. Sie ist nämlich mit Dansby Swanson verheiratet. Und ja, ist auch bis dato durchaus mit Toren aufgefallen. Sowieso vorne das Sturmtrio zwischen Rodman, Swanson und Smith ist sehr, sehr interessant und macht tatsächlich viel Spaß zuzusehen. Für Sambia hatte es noch eine rote Karte gegeben, die schon ein bisschen bitter war. In meinen Augen war Rot da erheblich zu viel. Gelb hätte völlig ausgereicht. Danach sind da noch keine Tore mehr gefallen, von daher okay. Aber ja, Sambia, finde ich, hat auch ein ganz interessantes Turnier gespielt und waren gar nicht so schlecht, wie man es denken könnte. Dann die Partie gegen Deutschland. Hattest du die gesehen?
Highlights mal kurz durchgeschaut, aber ich möchte nicht drüber reden.
Ich mag ja die deutschen Frauen, bin trotzdem aber vor allem Fan der US-Frauen. Von daher gab es für mich da nur ein Team.
Dich freut's ja.
Genau, für mich ist es positiv. Das Spiel endete 4-1. Und ich fand danach eine Aussage, wer war es gewesen, recht interessant, wo dann gesagt wurde, da hat heute nicht das bessere Team gewonnen, sondern das effektivere oder so. Fand ich jetzt nicht. Ich fand nämlich schon, dass die US-Girls über die meisten Phasen hinweg das schon auch stärkere Team war. In der zweiten Halbzeit gab es mal so 10, 15 Minuten, wo die deutschen Frauen am Drücken waren und wirklich gepusht haben. Da würde ich sagen, okay, der Zeitraum lag wirklich bei den deutschen Frauen. Aber alles drumherum war sehr kontrolliert von den US-Frauen. Sie sind recht früh nach 11 Minuten in Führung gegangen, nach einem Tor von Sophia Smith. Es gab dann aber 10 Minuten später den Ausgleich von Gwynn, die einfach aus der Distanz es versucht hatte und da ja, Glück hatte. Können natürlich auch mit dabei. Und wie gesagt, den Ausgleich schaffte. Allerdings gab es vor der Halbzeit noch zwei weitere Tore. Eines von Swanson und ein weiteres von Smith. Ich fand gerade das von Sophia Smith hat ganz gut gezeigt, so das Stellungsspiel der deutschen Frauen in der Verteidigung hat nicht gut funktioniert. Das der Amerikanerinnen vorne im Sturm dagegen schon. Und ich fand ehrlich gesagt auch die Zuordnung der Verteidigung der Amerikanerinnen hinten auch sehr effektiv. Es gab kaum wirklich relevante Chancen. Wie gesagt, außer zwischenzeitlich irgendwie mal 15 Minuten. Aber ansonsten war das wirklich eine sehr, sehr kontrollierte Partie der US-Frauen. Zum Schluss wurde kurz nach ihrer Einwechslung, ich glaube 3 Minuten nach ihrer Einwechslung, durfte Lynn Williams von Gotham auch noch ein Tor machen. Das, ja, resultierte vielleicht auch so ein bisschen aus dem Konter heraus. Zum Schluss dann, wenn man eh nach vorne prescht, wenn man vielleicht doch nochmal das Tor machen will. Im Großen und Ganzen fand ich aber, haben die US-Frauen da deutlich das bessere Spiel gemacht. Und haben schon auch gezeigt, dass die deutschen Frauen da noch Defizite haben, an denen sie definitiv arbeiten müssen. Die letzte Partie war dann gegen Australien gewesen. Für Australien ging es um einiges, weil sie brauchten mindestens ein Unentschieden. Mit diesem Unentschieden hätten sie dann 4 Punkte gehabt und da sich die zwei besten Teams, die zwei besten der Drittplatzierten der Gruppen, sehr kompliziert, qualifizieren für die nächste Runde, wollten sie das natürlich. Und 4 Punkte hätte automatisch bedeutet, sie sind weiter, weil kein anderes der, oder weil Brasilien zu dem Zeitpunkt schon, ich will nicht gerade, hatten sie verloren oder nicht, aber auf jeden Fall hatten sie nur 3 Punkte nach 3 Spielen. Und dementsprechend war klar, wenn sie 4 Punkte haben, sind sie auf jeden Fall vor Brasilien und sind dann damit durch. Die Partie endete 1-2. Die US-Girls gingen mit, oder dank Trinity Rodman, in der 43. Minute in Führung. Das war so eine klassische Partie. Australien hat sich sehr viel hinten reingestellt, hat das auch gut gemacht, muss man sagen. Und die US-Girls brauchten da sehr lange, um da irgendwie mal durchzukommen dann. Und ja, wie gesagt, kurz vor der Halbzeit war es dann soweit. Das resultierte, ich glaube, es war eine Flanke oder Ecke gewesen. Und ja, da passte zu dem Zeitpunkt das Stellungsspiel der Verteidigung von Australien nicht mehr ganz so. In der 77. Minute machte dann eine Spielerin, die jetzt nicht unumstritten ist, Kristen Albert, das 0:2 für die US-Girls. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, eher so ein Distanzschuss gewesen. Aber auch völlig okay. Wie gesagt, das Spiel ging großenteils im Bereich der von der australischen Hälfte. Australien hat zwischenzeitlich immer wieder mal versucht, sich Chancen zu erarbeiten. Hatte auch die eine oder andere, aber da war nichts Effektives mit dabei. Kurz vor Schluss, dann da in der Verlängerung war das schon, haben sie dann noch den Anschlusstreffer gemacht. Das ja, war gutes Stellungsspiel von den Stürmerinnen von Australien. In dem Fall stand die Defensive von den USA nicht so gut. Allerdings reicht das dann nicht mehr. Und nachdem in der anderen Gruppe dann die Partien durch waren, war auch klar, Australien ist raus. Sie sind dank Tordifferenz das quasi schlechteste der drei, der Drittplatzierten und damit dann, ja, wie gesagt, raus. Du hattest es schon gesagt, die kanadischen Frauen spielen jetzt gegen Deutschland und die US-Girls treffen auf Japan. Was, wie ich finde, eine ziemlich interessante Partie ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo Japan in der FIFA-Rangliste steht. Aber Japan zählt für mich immer im Frauenfußball zu den Top-Teams und hat auch in den letzten 10 Jahren die USA immer wieder mal geärgert. Das ist also ein Gegner, vor dem man durchaus Respekt haben sollte. Sie hatten jetzt in ihrer Gruppe hatten sie gegen Spanien mit 1:2 verloren, gegen Brasilien mit 1:2 gewonnen und gegen Nigeria mit 3:1 gewonnen. Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende und ich denke auch anstrengende Partie werden. Hast du eine Prognose dafür?
Japan ist seit Jahren eine relative Macht im Fußball beziehungsweise immer oben mit dabei und du kannst immer mit ihnen rechnen. Wenn die USA aber so spielt wie gegen Deutschland und Australien und Sansibar, dann wird es was. Und bei Kanada gegen Deutschland bin ich ganz klar für Deutschland. Also machen wir uns da nichts vor.
Na ja, gut, Kanada wird um ihr Leben spielen. Die werden jetzt natürlich so eine Jetzt-erst-recht-Motivation haben. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr harter Gegner werden, weil einfach jetzt die Motivation in diesem Team extrem hoch ist. Und auch der eigene Anspruch, da jetzt am Ende mit einer Medaille nach Hause zu kommen, wird auf jeden Fall da sein.
Ich meine übrigens Sambia, nicht Sanziger. Mein Fehler. Hast du noch was zu Olympia?
Außer, dass ich ein bisschen gepokert habe und ich habe mir eine Karte für das Finale des Frauenturniers gekauft. Werde also in Paris dabei sein am 10. August. Und ich hoffe, es sind die Amerikanerinnen. Wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Ich habe trotzdem Bock auf das Spiel, habe einen ziemlich coolen Sitzplatz und bin gespannt, wer sich da am Ende durchsetzt. Wenn Kanada es sein sollte, dann nehme ich eine Drohne mit.
Ja, aber wenn es Kanada ist, ist es ja nicht Deutschland. Und es ist ja nicht so gut. Nein, hast du erzählt, was erzählt, dass du am 10. in Paris bist? Das ist, glaube ich, das Finale.
Mhm.
Von daher, ich hoffe, alles hat im Vorfeld schon mal viel Spaß.
Danke.
Eine Sache noch, bevor wir in die Pause gehen. Es ist aktuell ist ja Sommer. Ich meine, traumhafte Temperaturen. Trinkt doch einfach mal ein Glas. Schenkt euch Wasser ein, Sprudel, je nachdem, was ihr präferiert. Nehmt einen Schluck. Schneid gerne eine Zitrone rein, wer es mag. Wer gerade keine da hat, lässt die Zitrone weg und dann sind wir gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
So, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid alle hydriert. Habt einen Schluck Wasser getrunken, wenn nicht. Trinkt Wasser. Ist wichtig bei den Temperaturen. Wir haben uns da gerade über die Frauen unterhalten. Ein bisschen über Kanada, ein bisschen über Deutschland und hauptsächlich natürlich über das US Women National Team. Jetzt drehen wir aber das W um. Und daraus wird dann M, wie US Men National Team. Die Amerikaner, die Boys, sind ja auch dabei bei Olympia. Anders als die deutschen Herren. Also das verfolgt, Anne, die Reise der Boys.
Ja, nicht so intensiv wie das der Frauen, aber tatsächlich auch verfolgt. Die erste Partie hatten sie ja gegen Frankreich. Da hatten sie mit 3-0 verloren. War nicht jetzt, ehrlich gesagt, aber auch nicht weiter tragisch. War irgendwie ein bisschen ersichtlich, dass sie da vielleicht nicht ganz so viele Chancen haben werden. Das nächste Spiel hatten sie gegen die U23 aus Neuseeland. Und die Partie hatten sie mit 1-4 gewonnen. Interessant fand ich da vor allem wer die Tore gemacht hat. Darunter zum Beispiel ein Walker Zimmerman, der ja als, ich glaube, er ist der älteste Spieler. Definitiv aus dem Team. Ich überlege gerade aus dem Turnier. Es könnte sogar sein aus dem Turnier. Er ist so ein bisschen der Teampapa. Wenn man sich so die Interviews anhört von gerade den jüngeren Spielern, es gibt lediglich zwei Spieler, die sind nicht 10 Jahre jünger oder noch mehr als er. Und alle anderen sind, wie gerade schon angedeutet, also 10 Jahre oder noch länger jünger als er. Da ist er dann wirklich so ein bisschen der Papa. Und in dem Fall eine sehr, sehr solide Partie von den Jungs, gut gemacht. Und so konnten sie dann motiviert in die letzte Partie gegen, gegen wen war denn die letzte Partie gewesen? Guinea, kann das sein? Ich glaube, ja.
Jetzt hatten sie
auf jeden Fall 3-0 gewonnen. Und damit waren sie Gruppenzweiter mit 6 Punkten. Und sind dementsprechend jetzt eine Runde weiter. Ihr nächster Gegner in der K.O.-Phase wird Marokko sein. Was ist so deine Einschätzung? Haben sie eine Chance oder wird das eher schwierig?
Marokko war 2022 während der WM natürlich super stark. Aber man darf nicht vergessen, es ist ja eine U23 plus 3 Olympia. Heißt es, sofern nur die Spieler teilnehmen, die zum 1.1. des jeweiligen Jahres, in dem die Olympischen Sommerspiele stattfinden, 23 Jahre oder jünger sind, außer 3 Spielern. Und es ist ein 50-50-Ding. Also, Marokko kann gewinnen. Die haben auch, glaube ich, gehen mit anderen Ambitionen ran als die USA, weil die USA jetzt nicht so sehr auf Olympia pochen oder denken, geil, wir müssen jetzt Olympia gewinnen, weil es einfach viel wichtigere Turniere gibt für die USA, die man gewinnen kann. Und für Marokko wäre halt Olympia das Nonplusultra. Deswegen glaube ich, dass sie von der Einstellung her die Marokkaner motivierter sind, aber die USA wird es am Ende mit der individuellen Klasse lösen, die ich einfach bei den USA eher sehr als bei Marokko.
Ich weiß gar nicht, ob die USA da wirklich mit den Ambitionen reingehen, dass es eher wichtigere Turniere für sie gibt, weil sie ja grundlegend schon oft so die Argumentation haben, alles gewinnen zu wollen. Das Problem so ein bisschen an Marokko ist, ich schätze sie schon ziemlich stark ein. Sie hatten beispielsweise ja auch die U23 von Argentinien besiegt, gut, auch die U23 vom Irak, aber die können durchaus kicken. Allerdings, sie hatten eine Partie in der Gruppenphase verloren und das war gegen die Ukraine. Da hatten sie 2-1 verloren. Das wird definitiv eine harte Partie werden für beide Teams. Und dann schauen wir mal, wie die US-Boys sich schlagen. Die sind, glaube ich, das erste Mal seit 2002 oder so. Ich weiß nicht mehr genau, welche Zahl es war. Aber schon seit längerer Zeit das erste Mal wieder überhaupt in der K.O.-Phase. Also ist das schon der erste kleine Erfolg. Und dann mal sehen, wie sie sich schlagen. Hoffentlich verletzt sich keiner. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, das ist die Hauptsache.
Apropos, hoffentlich verletzt sich keiner. Wollen wir über das All-Star-Game sprechen? Der MLS?
Jetzt wisst du mir, was die Überleitung zuvor kommen, angeht, zuvor gekommen, weil ich wollte tatsächlich eine ähnliche Überleitung machen. Ja, ist ein gutes Stichwort. All-Star-Game, für die, die es nicht kennen oder die neu sind, es findet einmal in der Saison ein All-Star-Game statt. Da dürfen Fans, Funktionäre und Journalisten ihre Spieler oder ihrer Meinung nach die Spieler reinvoten, die es verdient haben, durch hervorragende Leistung oder halt, weil sie einen hervorragenden Namen haben, den man in Europa kennt. Und dieses Team spielte früher, also bis vor ein paar Jahren, noch gegen andere Mannschaften. Bayern war mal da, Barcelona, Manchester United und, die waren alle mal zu Gast. Und seit geraumer Zeit ist es tatsächlich ein All-Star-Game zwischen MLS und der Liga MX, also der ersten oder der höchsten Spielklasse in Mexiko. Möchten wir ein bisschen auf den Kader eingehen oder?
Das hatten wir in der letzten Folge gemacht.
Korrekt, also Messi hat nicht gespielt, also das war ja auch klar von Anfang an.
Der hat Fuß.
Am Ende des Tages gewann die Auswahl der Mexikaner mit 4-1. Muss man nicht viel dazu sagen. Also ich habe das Spiel nicht verfolgt, ich habe mir die Highlights nicht angeschaut. Es ist halt einfach ein Marketingspiel oder ein Prestigespiel. Also
ja, und das ist halt auch, es hat keine Bedeutung. Selbst für uns ist es komplett uninteressant, die All-Star-Game-Spiele gegen andere Teams. Die habe ich mir durchaus immer wieder auch mal angesehen. Bin dafür sogar durchaus auch mal nachts wach geblieben. Die jetzt gegen die Liga MX finde ich einfach wirklich komplett uninteressant. Zum einen, weil es überhaupt nicht repräsentativ ist. Also es sagt nichts darüber aus, welche Liga jetzt die bessere Liga ist. Und es ist einfach komplett unnötig. Also am Ende ärgerst du dich wahrscheinlich eher, wenn sich ein Spieler aus deinem Team verletzt, als dass sie da am Ende 4-1 verloren haben. Was einzig immer noch ein bisschen interessant ist, sind diese Challenges davor. Die Tage davor gibt es so verschiedene, wie nennt man das, Übungen, die ganz unterschiedlich aufgebaut sind. Darunter zum Beispiel Goalie Wars, darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen gehabt. Aber auch wie in der letzten Folge schon mal angesprochen, so ein großes Teil, wo du den Ball immer reintreffen musst in verschiedene Löcher. Und je nachdem, wie groß das Loch ist, bekommst du dann entsprechend viele Punkte. Es gab auch sowas wie Torwandschießen bzw. Torringschießen. Und es gab auch Lattenschießen. Beide Ligen hatten jeweils zwei quasi Gaststars. In der MLS war es unter anderem Sascha Kleistern. Der hatte beim Lattentreffen mitgemacht, hat da auch noch ein paar Punkte gesammelt. Und ihn hatten sie auch das Mic abgegeben, also sie hatten ihn zwischenzeitlich verkabelt, gerade bei dieser Geschichte. Und Sascha ist schon ein sehr, sehr witziger Typ. Der ist ja mittlerweile auch Analyst für MLS bei Apple. Wie gesagt, so die Sachen davor, die sind immer noch ganz witzig, die kann man sich ansehen. Das Spiel selbst finde ich wirklich wahnsinnig uninteressant, sagt gar nichts aus. Die Zusammenstellung des Teams ist auch echt random. Also es ist halt wie immer, das war aber früher auch schon so, die bekanntesten Namen werden da reingewählt. Messi war ja auch reingewählt, hat dann letztendlich jetzt nicht gespielt, weil verletzt. Aber ja, die anderen großen Namen von Miami waren natürlich mit dabei. Es ist, wie es ist. Es ist vorbei. Müssen wir uns nächstes Jahr erst wieder drüber ärgern.
Das kann ich nicht zusammenfassen. Also generell habe ich das Gefühl, der Monat oder Ende Juli und der ganze August sind so die unnötigsten Monate in der MLS und du könntest genauso die Liga entweder um den Monat kürzen, dass quasi alles im Monat früher vorbei ist, oder du machst einfach eine gute Sommerpause. Aber irgendein All-Star-Game oder danach noch ein Leagues Cup, also hör mir doch auf damit. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei uns so ist, dass wir nicht geil drauf sind auf irgendein Turnier mit einer anderen Liga. Oder ob das generell auch in den USA so ist, dass sie es nicht geil finden. Also ich kann mir besseres vorstellen, als mein Verein irgendwie an einem Wochenende gegen irgendeinen mexikanischen Verein in einem Turnier, was null Bedeutung hat, spielen zu sehen.
Ich überlege gerade, gibt es da nicht sogar einen Champions-League-Platz für den Gewinner?
Doch, den hat ja Inter Miami sich geschnappt. Stimmt. Aber selbst das, da ist der US Open Cup um einiges entspannter.
Ja, über den können wir gleich auch noch reden.
Also klar, du spielst mal gegen andere Teams, die nicht irgendwie zu deinem täglichen Brot gehören oder zu deinem Frühstück, aber sorry, aber das interessiert doch keinen. Also auch das ist ja wieder nur Marketing.
Wobei, an sich finde ich den Leagues Cup okay. Ich verfolge ihn jetzt auch nicht so krass. Mir ist völlig egal, wie die Red Bulls gespielt haben. Kann ich gleich auch noch was dazu sagen. Viel wichtiger ist mir, dass sich da keiner verletzt. Natürlich ist die Liga wichtiger. Der Leagues Cup hat ein Potenzial, was leider, finde ich, noch nicht genug ausgeschöpft wird. Nämlich, dass man ihn eigentlich über den Sommer hinweg besser strecken könnte. Immer dann, wenn gerade irgendwelche Länderspiele sind und dementsprechend natürlich die Nationalspieler abgestellt sind für sämtliche Nationen. Gerade das wäre in meinen Augen der beste Zeitpunkt, dass du den Leagues Cup über so ein paar Wochen hinweg einfach stattfinden lässt und halt immer dann, wenn gerade die Nationalmannschaften unterwegs sind, machst du halt kein MLS-Spiel oder kein Liga-MX-Spiel, sondern machst ein Leagues Cup-Spiel. Das können ja dann auch zwei Liga-MX-Teams sein, die aufeinandertreffen. Es gibt ja eine Gruppe, wo zwei Liga-MX-Teams drin sind. In allen anderen Gruppen sind vor allem MLS-Teams drin. Und dann lässt du halt die MLS-Teams im Rahmen des Leagues Cup in der Woche aufeinandertreffen und in der Phase, wo du sozusagen eine längere Pause brauchst, weil WM ist oder, keine Ahnung, Copa America oder Gold Cup, da kannst du dann natürlich irgendwie dann auch mal die Teams weiter reisen lassen. Also gerade jetzt die Phase. Das wird, finde ich, bis dato noch nicht gut ausgenutzt, sondern sie spielen halt jetzt in dem Zeitraum über 2-3 Wochen hinweg das Turnier. Könnte man vorher machen, dann gibt es den Ärger, den es jetzt in den letzten Wochen gab, weil Teams da durchaus benachteiligt waren, wenn etliche Nationalspiele abgestellt sind. Das hättest du dann nicht, weil der Leagues Cup an sich uninteressant ist. Für die Red Bulls ist der Leagues Cup auch schon zu Ende. Finde ich ganz gut so. Und es hat sich hoffentlich, also ich habe nichts mitbekommen. Ich glaube, es hat sich keiner verletzt. Sie hatten die erste Partie gegen Toronto was, da hatten sie 0-0 gespielt, haben dann aber in dem anschließenden Elfmeterschießen verloren, weshalb Toronto einen Punkt mehr bekommen hat. Das Spiel, ich überlege gerade, wie die Mannschaft hieß, Pachuca, I don't know, wie man sie ausspricht, hatten sie 1-1 gespielt in der regulären Zeit, im Elfmeterschießen hatten sie dann verloren. Deshalb haben sie jetzt 2 Punkte, da Toronto aber das quasi Elfmeterschießen schon gewonnen hatte und auch die andere Mannschaft, ist dann klar, eine von den beiden Mannschaften wird klar verlieren, hat dann trotzdem mehr Punkte. Für die Red Bulls ist vorbei. Finde ich ganz gut, wie gesagt. Es verletzt sich keiner, das ist die Hauptsache. Und die Trophäe brauchst du auch nicht im Schrank. Für andere Teams, ja, DC United beispielsweise hat aktuell 5 Punkte, heißt also, sie haben ein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und dann das Elfmeterschießen daraus gewonnen. Für die, wird es natürlich weitergehen. Ansonsten fand ich, gab es keine super krassen Ergebnisse, oder? Wie war es bei den Sounders?
Nee. 2-0 gegen Minnesota, wenn ich es gerade richtig gesehen habe.
Na gut. Wenn sie das nächste Spiel unentschieden machen und dann vielleicht noch das Elfmeterschießen gewinnen, sind sie safe weiter. Aber selbst mit einer Niederlage könnten sie weiter sein. Kommt ein bisschen drauf an. Ja, aber ansonsten, die Ergebnisse waren nicht jetzt, also da waren keine krassen Ergebnisse bei, viel 2-1, viel 0-1 oder 1-0. Keine Skandale, alles easy.
So muss es sein. Was auch sein muss, ist der aktuelle Stand vom US Open Cup tatsächlich. Zumindest spreche ich für mich und für Vincent, weil da läuft es für unsere Teams relativ gut, würde ich sagen. Und zwar so gut, dass wir im Halbfinale sind. Bedauerlicherweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer der beiden Teams im Finale ist, nicht bei 100%. Heißt, wir spielen nicht gegeneinander. Wir haben das vermeintlich leichtere Los mit dem LAFC. Wobei wir da natürlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Da gab es nämlich einen Neuzugang, der natürlich schon länger bekannt war. Die Kansas City Chiefs treffen auf
Kansas City Chiefs?
Die Elf.
Ach, endlich spielt Kelce mal Fußball. Und Mahomes ist der Torhüter, oder?
Sporting Kansas City, danke. Danke. Also Sporting Kansas City spielt gegen die Elf aus Indy. Aus Indy 11. Was ein Wortspiel. Nein, wie gesagt, beide treffen im August, Ende August, also bis dahin ist noch ein Monat aufeinander. Ich glaube irgendwie nicht so ganz, auch wenn Seattle ein Heimspiel hat, dass es sowas wird. Kommt natürlich immer drauf an, wie es davor ausschaut, gerade wie der Leagues Cup zu Ende geht und so weiter. Am Ende des Tages ist mir der US Open Cup schon wichtig, würde ich sagen. Ist ein traditionsreicher Cup, den wir viermal gewonnen haben. Aber letzten Endes ist die Liga viel wichtiger, dass wir am Ende der Saison über den Strich stehen und in die Playoffs reinkommen. Und bei Kansas gegen Indy, es muss Kansas holen. Also alles andere ist keine Option.
Na gut, Indy hatte Atlanta geschlagen. Atlanta hatte sogar zu Hause gespielt. Interessant an der Sache war, das tat mir im Herzen ein bisschen weh, weil ich ja großer Fan von ihm bin, das eine Tor für Indy hat Dex McCarthy gemacht, das war ein Eigentor und das war ein sehr bitteres Eigentor, der arme Kerl. Aber ja, ansonsten, Indy hat sich da schon sehr kräftig durch dieses Turnier gearbeitet. Der LAFC hatte zuvor ja New Mexico United geschlagen, die in der USL Championship eine sehr, sehr starke Saison spielen. Und sie hatten da durchaus auch ein hartes Los jetzt. Also der LAFC haben 3-1 gewonnen, gehen da also vielleicht auch recht motiviert in die Partie. Wobei ich natürlich auch sagen würde, Sporting ist der Favorit. Bei Seattle LAFC könnte ich jetzt auf Anhieb keinen Favoriten sagen. Es wird, glaube ich, für beide spannend. Seattle hatte übrigens Sacramento Republic geschlagen, ebenfalls aus der USL Championship. Für die läuft die Saison auch ziemlich gut. Die sind Zweiter in der Western Conference. Von daher war das jetzt auch nicht das allerleichteste Los. Deswegen, von den Teams können es beide.
Schauen wir mal. Wir haben eine gewinnt, aber bis dahin ist es dann noch ein Monat. Ein Monat, in dem viele Transfers kommen dürfen oder passieren werden. Unter anderem.
Hast du eigentlich zum US Open Cup, hast du mitbekommen, dass die Fans, die Supporter-Groups aus den verschiedenen Clubs da gerade Aktionen haben? Die Supporter-Groups aus mehreren Teams haben in öffentlichen Statements bekannt gegeben, dass sie den Leagues Cup boykottieren werden, also dass sie nicht zu diesem gehen werden, weil sie den US Open Cup quasi weiter supporten wollen. Die MLS-Teams ziehen sich da ja ziemlich stark raus, haben nicht so viel Bock auf den US Open Cup und konzentrieren sich da lieber auf den Leagues Cup. Es gibt ein Team, wo die Supporter Group das nicht gemacht hat, sondern wo sie erklärt haben, dass sie beide Turniere unterstützen werden. Und das war die Nordecke von Columbus Crew. Gibt da ein bisschen Stress gerade in der MLS-Fanszene sozusagen. Also die anderen Supporter Groups sind da nicht so amused darüber, dass die Crew-Fans sich da jetzt nicht eindeutig gegen den Leagues Cup gestellt haben. Naja, mal sehen, wie sich's entwickelt. Auch wie der US Open Cup sich in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Definitiv, vielleicht wird er ja weichen. Wer weiß, ich meine, man hat ja gemerkt, dass der US Open Cup in der Saison einen herben Dämpfer einstecken musste. Beziehungsweise seit Jahren ist es ja so, dass viele Teams mit ihrer B11 spielen oder C11. Letztendlich ist es schade, weil ich finde Pokalwettbewerbe immer genial, aber die Teams müssen selber wissen, was sie machen oder wie sie es handhaben. Man darf nicht vergessen, so eine Auswärtsfahrt ist halt auch schon heftig in der MLS. Und das machst halt mal nicht eben so unter der Woche, wenn du am Wochenende nochmal MLS spielst.
Nee, es geht ja auch um viel Geld und die MLS kritisiert halt den US Open Cup schon seit etlichen Jahren. Das ist ein Thema, über das man echt stundenlang diskutieren könnte. Ich finde auch, der US Open Cup muss dringend reformiert werden. Das haben sie in den letzten Jahren immer wieder mal versucht, aber das, was gemacht wurde, hat dann nicht zum entsprechenden Erfolg geführt. Einfach wenige Zuschauer, das Interesse recht gering. Das Geld für den Gewinner ist auch ziemlich klein. Also für die MLS-Teams dann schon wieder auch uninteressanter. Da muss sich dringend was ändern, aber das können wir ja zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann nochmal diskutieren, in der Offseason.
Wenn ihr da Interesse dran habt, dass wir da mal näher drauf eingehen oder euch ein bisschen mehr Input geben sollen, dann schreibt es natürlich in die Kommentare oder per DM auf Instagram oder Twitter. Ich habe noch eine Kleinigkeit, Anne.
Ja.
Und zwar wurde Oliver Giroud offiziell beim LAFC vorgestellt.
Ja.
Glaubst du, er wird der Impact-Spieler für LAFC oder ist es nicht seine Zeit, beziehungsweise ist über seinem Ziel hinaus und ist jetzt eher so ein Spieler wie Higuain, der unterm Radar schwebt? Sag ich es einfach mal, der dich auffällt.
Ich glaube ehrlich gesagt, er wird die goldene Mitte sein. Er wird nicht der Spieler vom LAFC sein, aber er wird auch nicht unter dem Radar sein, sondern du wirst schon merken, das ist ein Spieler, der kann was, der kann dem Team durchaus auch helfen, aber er ist nicht der eine Schlüsselspieler, der da alles entscheiden wird.
Also vielleicht mal als kleine Info, LAFC mit 47 Punkten, eigentlich schon sicher in den Playoffs, du warst zumindest in den letzten Jahren mit der Anzahl Punkten, sollte es eigentlich reichen. 16 Punkte bei noch 10 Spielen auf unter den Strich. Ja, es wird sich zeigen. Ansonsten, transfertechnisch ist nicht viel passiert, nichts Nennwertes.
Ich habe eine Sache noch.
Noch?
Eine Kleinigkeit.
Ja.
Wir haben ja in der letzten Woche über den jüngsten Spieler im Profifußball bzw. im professionellen Teamsport gesprochen. Canva Sullivan. Da ist was passiert in den USA. Und interessanterweise, während über Canva alle geschrieben haben, auch deutsche Medien massiv geschrieben haben, wird über diese Person jetzt nicht geschrieben. Diese Person spielt ebenfalls Fußball. Diese Person ist erst vor wenigen Tagen 14 Jahre alt geworden, hat wenige Tage zuvor, also mit 13 und ein paar zerquetschten Tagen, den Profivertrag unterschrieben und bereits in der Woche dann auch gespielt. Diese Person ist ein Mädchen. Es ist eine Stürmerin. Sie heißt McKenna Witham und sie spielt bei Gotham FC mit 14 Jahren und wenigen Tagen. Also ich glaube 2 oder 3 Tage oder so. Und damit ist sie jetzt die neue amtierende jüngste Profispielerin in einem Teamsport in den USA. Also erheblich jünger als Canva, der ja 14 und 200 irgendwas Tage war. Fühlst du dich jetzt alt?
Wenn ich mir überlege, dass ich aktuell nächstes Jahr D-Jugend trainiere und die Jahrgänge 2012, 2013 sind, ist es quasi ja wirklich nur eine Jugend unten drunter. Also es ist echt ein abartiges Alter. Mit 14 Profi in irgendwas zu sein, ist eher heftig.
Ja.
Wobei, okay. Beim Frauenfußball in Deutschland ist es so, zumindest auf Amateurebene, nach der B-Jugend kommt nichts mehr. Heißt, die Jahrgänge, die jetzt 2007 sind, klar, die sind 17 oder 16, sind dann schon mit den Damen. Aber mit 14 ist es schon heftig. Also die muss schon ordentlich ballen können und eine gute Hoffnung sein für Olympia. Nicht für Olympia, fürs US Women National Team.
Denke ich. Sie hat mit Gotham, denke ich, auch ein ganz interessantes Team. In diesem Team hat sie durchaus auch andere junge, talentierte Spielerinnen. Vor allem hat sie aber auch extrem viele US-Nationalspielerinnen, die ihr da, glaube ich, noch sehr, sehr viel beibringen können. Darunter zum Beispiel Lynn Williams, eine Crystal Dunn. Und da wird sie sehr, sehr viel Wissen und Erfahrung sammeln können. Und das wird dann vielleicht ein richtig guter Schritt in eine hoffentlich lange und gute Karriere werden.
Schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Unsere Reise, zumindest von der diesmaligen Podcast-Folge, führt vermutlich zum Ende, sofern du nichts mehr hast, Anne.
Nein.
Okay, ich bin nämlich auch durch. Bisschen kürzer als letzte Woche. Wie immer bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback oder bewertet uns mit 1-5 Sternen auf Apple Podcast. Und schaltet auch nächstes Mal wieder ein bei einer weiteren Folge unseres MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.